spreche mit Helmut Kopetzky, einem Feature-Autor, der schon alle möglichen Preise bekommen hat. Vor allem natürlich den Axel Engelbrecht-Preis fürs Lebenswerk. Inzwischen sind Sie über 70 und können auf ein reiches Leben zurückblicken und haben das getan. Und in Buchform, noch gibt es das nur im Internet. Der Titel ist Radiojahre vom linearen Zeitalter in die vernetzte Welt. Die erste Frage: Ist das lineare Zeitalter denn schon zu Ende?
Naja, ob es zu Ende ist, ich wünschte mir, dass es nicht zu Ende ist natürlich. Aber ich befinde mich in diesem Zwiespalt, an diesem Spalt. Ich sehe es wirklich einen Spalt oder einen Riss, der eben durch die neuen Medien und die multimedialen Formen und Plattformen plötzlich entstanden ist. Und das wirkt wieder zurück auf die Rezeption bei unserem Publikum. Ich kann das also an meinem Sohn sehr gut festmachen. Der ist nicht der Jüngste, der ist auch schon 36 und ich kenne auch so andere Kollegen von ihm, wie sie rezipieren. Das sind keine dummen Menschen, die also nicht begreifen, was wir ihnen da erzählen wollen. Nur die Art, wie wir erzählen, ist ihnen inzwischen doch sehr unbekannt. Sie gehen damit gar nicht mehr richtig um. Sie können nicht zuhören, sagen wir schlicht und einfach.
Wobei im Grunde genommen das Lineare wird ja bleiben. Das heißt, die Biografie eines Menschen ist doch nach wie vor etwas Lineares.
Naja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so bleiben wird. Also in der nächsten Generation, die ich für eine mündliche Generation halte. Ich weiß das bei meinem Sohn wiederum. Die Kommunikation findet mündlich statt und sie findet sehr spontan statt. Wenn jemand im Facebook was veröffentlicht und ich darauf reagiere, dann muss ich das gleich machen. 3 Tage später ist das Thema vorbei. Und ja, dann sind wir andere Themen auf dem Tisch.
Aber das ist doch nicht mündlich, das ist doch schriftlich.
Ja, es ist wie mündlich im Grunde. Es ist verschriftliche Mündlichkeit, wenn man so will. Es ist ein dialogischer Prozess, der da im Grunde stattfindet.
Ich habe die Biografie erwähnt, die ja trotzdem linear ist. Also das Leben ist nach wie vor linear, auch selbst wenn wir noch so vernetzt sind über Facebook und andere Social Media. Mhm. Das führt ja direkt zu der Frage hin, dass ich, welche Rolle spielt denn das? Das war für Sie eine große Frage. Im Feature und im Buch ist das auch ein großer Schwerpunkt, die Frage des Ich. Wann kann ich Ich sagen? Warum ist diese Frage denn gerade fürs Feature und fürs Radio wichtig?
Die ist vor allem für mich selbst wichtig. Es ist wirklich ein Steckenpferd geworden. Das hängt wirklich auch ein bisschen mit der Biografie zusammen. Das hängt damit zusammen, dass ich angefangen habe, auch im Feature oder überhaupt im Journalismus in der Zeit, als das Ich wirklich verpönt war, als man kollektiv gedacht und gearbeitet hat, auch hier beim Rundfunk, also beim Jugendfunk, wo ich angefangen habe hier in Berlin, wurde im Prinzip jeder Satz eines Manuskripts mehrheitlich abgestimmt in unseren endlosen Sitzungen. Eine persönliche Haltung, die auch etwas transportierte von einem persönlichen Lebenshintergrund, die war absolut unerwünscht. Und ich habe mich dem gebeugt, sogar begeistert gebeugt auf eine gewisse Weise. Das war eine Erfahrung, dass man kollektiv irgendwo dazugehört eben auch und zu den Guten und zu den Richtigen.
Was war denn der Hintergrund? Ging es da um das Bemühen um Objektivität?
Ja, um so etwas Ähnliches. Also zu der Objektivität, die ohnehin fragwürdig ist, heute wie damals, kam natürlich noch so eine messianische Komponente. Das heißt, man konnte ja damals im Funk wirklich politisch auch noch eingreifen und Punkte setzen, selbst im Jugendprogramm. Auch das Jugendprogramm gerade hier in Berlin war ein sehr politisches Programm. Und eigentlich hatten wir so das Gefühl, mit jeder Sendung haben wir die Welt ein bisschen besser gemacht. Was ja heute kaum noch jemand annehmen würde. Also dieses beides. Objektivität, das heißt also eine Mehrheitsmeinung gewissermaßen. Und das war natürlich auch nicht objektiv. Das war die kleine Gruppe der Macher, die meinten, dass sie jetzt alle anderen vertreten würden. Und dann eben dieser politische Anspruch.
Ja, aber geht es nicht im Radio, im Journalismus darum, möglichst der Sache angemessen zu berichten, also das Ich zurückzustellen und die Sache in den Vordergrund zu schieben?
Ich denke, da müssen wir wirklich unterscheiden, wovon wir sprechen. Also ich bin als Autor, auch was das Buch betrifft, stehe ich dahinter. Und ich kann jetzt nicht als Programmmacher zum Beispiel sprechen, auch in die Zukunft hinein, kann ich nicht sagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ich kenne die Umstände gar nicht gut genug, sondern ich überlege nur, was möchte ich als Autor in die nächste Zeit hinein retten, denke ich manchmal schon regelrecht. Wenn ich jetzt in aktuellen Programmen arbeiten würde, dann würde ich so etwas wie Objektivität natürlich für richtig halten. Wobei eben auch das immer fragwürdig ist. Es geht darum zu informieren, meistens in kurzer Zeit, und alle relevanten Punkte zusammentragen, die im Augenblick zu finden sind, und dem Publikum mitteilen. Und da würde mich stören, wenn jemand mit seiner Persönlichkeit dazwischen tritt. Das will ich da gar nicht haben. Aber als Autor in den längeren erzählenden Formen, da ist es ein Hörspiel oder Feature, da stehe ich dahinter als Person. Und als Person kann ich nicht objektiv sein, will ich nicht objektiv sein. Da bin ich subjektiv. Ich meine, das Publikum hat natürlich einen Anspruch darauf, zu einem bestimmten Thema im Feature gerade alle relevanten Fakten zur eigenen Meinungsbildung zu erfahren. Ich kann die nicht beliebig weglassen und sagen, also ich erzähle euch jetzt was und was ich euch nicht erzähle, das zählt nicht. Das nicht, aber es müsste eigentlich immer durchscheinen, wer ich bin, wie ich dazu gekommen bin zu dieser Thematik, was die mit mir zu tun hat. Auch der Weg der Recherche ist ganz wichtig für mich, den einigermaßen transparent zu machen, sodass ich nicht sage, das Radio erzählt euch jetzt, wie die Welt ist, sondern ich kann nur erzählen, wie ich die Welt oder diesen kleinen Ausschnitt der Welt wahrnehme und wahrgenommen habe. Ich erzähle euch, was ich gesehen, gehört, gerochen etc. habe und welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe. Und mehr kann ich einfach nicht leisten und mehr will ich nicht leisten. Das ist das Privileg auch der großen Form.
Wäre das zum Beispiel ein Charakteristikum des Features gegenüber anderen Radioformen?
Absolut, absolut, finde ich. Also die wirklich strenge Subjektivität, die offensive Subjektivität, finde ich, gehört unbedingt dazu. Und die großen Erfolge des Rundfunks in der Nachkriegszeit waren ja gebunden an bestimmte Personen. Es hieß eben, heute Abend ist Schnabel im Radio oder Axel Eggebrecht oder wer auch immer. Man hat gehört einer Person zu und hat sich deren Meinungen und Stellungnahmen zu bestimmten allgemein interessierenden Themen angehört und nicht eine Zusammenfassung von allen nur im Moment kursierenden Ansichten und Weltsichten, weil damit kommen wir nicht weiter. Die haben wir ohnehin jetzt neuerdings im Internet, das jedem zugänglich ist, und ich kann ja per Mausklick mir alles das ranholen, was ich jetzt in einem Moment vielleicht wissen möchte. Aber das ist mir zu wenig für das, was wir hier machen.
Schnabel ist ein gutes Stichwort, weil er hat selber ja mal explizit davon gesprochen, von seinen Schwierigkeiten, ja, ich ja zu sagen. Und dann sagt er in einem Feature, wie er Schwierigkeiten hatte und sein Ich dann aufgeteilt in den drei Ichs, das ja, ja. Ich, was...
Hurricane, da ist das besonders deutlich.
Ja, ja. Ja. Er hat ja mal eine Sendung über Feature selber gemacht, über das Feature machen, und da sagt er dann eben, dass er es aufteilt in ein Ich, das etwas erlebt, ein Ich, was dazu Stellung nimmt, und das persönliche Ich.
Genau.
Haben Sie solche Probleme auch gehabt, dass Sie eben überlegen, wie teile ich denn nun mein Ich auf, ja, in verschiedene Haltungen?
Ich habe im Grunde geschnabelt eine ganze Zeit lang. Ich fand das eigentlich ganz gut. Erstens konnte man ein bisschen das objektivieren jetzt, um das mal so zu nennen. Das finde ich ja noch in Ordnung, dass man einen gewissen Abstand zu sich selbst und dem Gegenstand herstellt, ohne sich selbst zu verleugnen, indem man zum Beispiel eine zweite Person einfügt, die über ihn redet. Also ich rede selbst in eigener Person, aber eine zweite Person redet an meiner Statt, und das dann zu kombinieren. Aber es steckt dann natürlich dahinter so eine gewisse Scheu, als Autor Mann selbst zu sein. Also bei Schnabel war es ganz deutlich, Elisabeth Plessen, also seine langjährige Weggefährtin, hat das ja aus der Nähe beobachtet, und sie hat ihm gesagt, er kann das nicht, er kann nicht ich sagen, und verheddert sich in immer mehr Schichten von Personen, die alle er sein sollen. Man muss dazu sagen, dass er ja im Grunde auch das Feature erstmal gelernt hat, und die alle, diese Generation, die mussten auch dieses Subjektive erst lernen, die kamen ja aus einer ganz anderen Ecke.
Ist aber nicht die Gefahr auf der anderen Seite des Subjektiven, ich weiß nicht, ob Sie dem erlegen sind, aber dass man, wenn man zu sehr sich auf die Subjektivität besinnt, sich zu sehr in den Mittelpunkt dann stellt, also dass man auch dann sich selber und seine eigenen Probleme mit thematisiert. Ja. Und dann die Frage natürlich, interessiert das überhaupt noch jemand?
Ja, das muss man, glaube ich, immer prüfen. Ich bin da ziemlich weit gegangen. Ich habe diese eine Sendung über meine Mutter und natürlich diese Generation der Nachkriegskinder gemacht und sozusagen auch an deren Stadt. Da ging das wirklich hart an die Grenze, in das Private hinein, und habe auch da immer mal ein bisschen Prügel bekommen, obwohl ich dazu stehe, zu dieser Ausnahme. Ich glaube, es geht nicht darum, die eigenen Befindlichkeiten jetzt zum Thema zu machen, die individuellen Befindlichkeiten, aber mit dieser individuellen Sicht und einer erkennbaren individuellen Sicht, sich bestimmten Themen zu widmen. Das ist ja was anderes. Also ich meine, das Private sollte eigentlich tabu sein, soweit es im Privaten bleibt. Das Persönliche hingegen, das ist eine Haltung. Das ist nicht unbedingt die Thematik. Kann es auch sein. Aber zunächst ist persönlich sich einem Thema zu nähern, ist eine Haltung. Und die mag ich eben auch als Hörer, als Zuhörer. Wenn mir jemand erzählt von einer Geschichte und es kommt bei mir wirklich an und ich merke, der erzählt auch von sich, der hat das auch wirklich erlebt und durchdacht und er war auch dort, dann ist mir das sehr viel näher. Mir fällt da eine Geschichte ein von Henry Bernhard, der ein Stück gemacht hat über Fleisch. Das will ich gerade mal bei einem Seminar demnächst vorführen. Der fängt allgemein an über Tiere, wie niedlich die draußen sind und wenn man die so sieht, die kleinen Zicklein, wie sie da rumhüpfen. Und das sagt ein Autor dann objektiv. Und dann sagt er plötzlich, wenn ich diese kleinen süßen Zicklein sehe, dann denke ich nur an Fleisch und mich erfasst die wahre Gier. In dem Moment habe ich so selbst immer wieder das Gefühl, er rückt mir ein ganzes Stück entgegen. Einfach durch diese drei Buchstaben ich. Die müssen nicht immer sein, um jetzt persönlich zu berichten oder etwas zu beschreiben. Aber ich denke, das hilft, also dieses Ich.
Nun gibt es ja auch Features, Sie haben auch welche geschrieben, in denen Ich nicht vorkommt, ja, die sozusagen auch kollagiert sind, O-Ton-Collagen, ja, ja, mit vielen Soundscapes. Ich erinnere die Radiotage vom Hessischen, ja, Rundfunk. Wie ist das denn da, wenn Sie nicht Ich sagen, was ist denn da das Persönliche?
Ja. Naja, es bleibt immer noch ein bestimmter persönlicher, sagen wir ruhig, Stil übrig. Ne? Wo jemand sagt, du machst doch immer diese, ich sag mal, nicht pompösen, diese süffigen Mischungen und so weiter. Mache ich halt auch, weil es mir Spaß macht. Das Spielen alleine an den Reglern und so weiter. Ich habe die alle selbst produziert mit meiner Frau zusammen. Aber das war eigentlich im Hörspielbereich. Die Radiotage, ein Tag in Europa, ein Tag in der Stadt und dann gab es noch 5 andere Hörspiele für den Hessischen Rundfunk. Das war eine Spielwiese gewissermaßen. Für mich, da habe ich mir über diese Problematik keine großen Gedanken gemacht. Im Feature schon. Und gerade mit dem Selbstsprechen, mit der eigenen Stimme, habe ich bis heute also große Schwierigkeiten, weil es soll alles sehr selbstverständlich klingen. Es soll nah, es soll wirklich überzeugend subjektiv klingen. Aber in dem Moment, wo der Apparat dazwischen liegt, der ganze Prozess, so ein Stück herzustellen, ein Manuskript und so weiter, da geht so viel von dem verloren, was als ursprünglicher Impetus da ist, nämlich dieser subjektive Ich-Impetus, sodass am Ende ich immer wieder enttäuscht bin, wie weit entfernt das dann plötzlich ist und nur als Rolle wahrgenommen wird.
Ja. Aber ja, auch selbst in den Collagen im Grunde genommen ist das Ich ja doch drin, in dem nämlich, ja, was Sie ausgewählt haben. Man kann doch eigentlich auch nicht sagen, dass, oder kann man das sagen, dass das Radio die Wirklichkeit holt?
Nein, die Wirklichkeit überhaupt nicht. Die gibt es ja auch gar nicht. Also für mich ist die Wirklichkeit immer subjektiv wahrgenommen von einer einzelnen Person, auch nicht von einem Kollektiv. Also dieser, wie heißt das, Schwarmintelligenz ist also für mich ein völlig idiotischer Begriff, weil auch Intelligenz oder eben Wahrnehmung immer nur an den Einzelnen geheftet. Und das ist eben, was ich meine, in diesem Fach.
Also der O-Ton fängt auch keine Wirklichkeit ein?
Nee, der ist von so vielen Parametern abhängig. Das fängt schon mit der Hardware an, mit dem Material, mit den Umständen. Selbst, also ich habe mir oft gedacht, wenn ich in eine Stadt komme und jetzt irgendwo eine Aufnahme mache, auf einer Straße irgendwo, und das ist gerade Sonntag, und es ist so schön idyllisch und fahren kaum Autos und eine fröhliche, entspannte Atmosphäre, dann kann ich nicht das senden und sagen, dass so klingt diese Stadt. Weil am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, dann ist ein Riesenlärm auf der Straße, da ist der Arbeitsverkehr und so weiter. Und auch das ist nicht die Stadt. Ne? Also auch der O-Ton kann natürlich lügen.
Und was ist das denn, was wir aus den Lautsprechern hören?
Das ist das, was ich als Autor den Hörern erzählen möchte. Und kein Stück mehr.
Naja, das ist ja auch interessant sozusagen für das, wo wir am Anfang angeknüpft haben, sozusagen die Frage der Objektivität, auch der Recherche.
Ja,
ne?
Ja, Objektivität, also dieser Anspruch ist für mich ist die eigentliche Lüge eigentlich. Das kann man sich so leicht vorstellen. Ich meine, jeden Tag sehen wir das auch in den Nachrichten und so weiter. Diese kleinen Ausschnitte der Wirklichkeit, die wir da sehen, oder auch von den Kriegsschauplätzen. Ich habe schon mehrmals gesehen, dass an 3 Tagen hintereinander einzelne Segmente von diesen kleinen Berichten wie mir aus dem Libanon oder aus Syrien vorkamen in anderem Zusammenhang wieder. Ich habe die wiedererkannt, aber die waren dann ganz woanders nachher, dem Bericht nach. Also ich traue überhaupt kaum noch irgendeiner sogenannten objektiven Wiedergabe von Wirklichkeit. Das kann es nicht geben.
Ja, es enthebt uns also nicht selber, unseren Kopf einzuschalten.
Nein, wir müssen glaubwürdig sein. Einfach, das finde ich auf jeden Fall. Aber die Hörer oder der Hörer, ich meine, wie will man das bezeichnen, der Hörer, den ich mir vorstelle, der muss mir glauben. Das heißt, ich muss ihm so glaubwürdig erscheinen, dass er mir das abnimmt. Mhm. Also ein gewisses Vertrauen muss da entstehen. Er kann es nicht nachprüfen. Selbstverständlich, ich kann es ihm nicht bescheinigen, dass das so ist, was ich erzähle, sondern er muss mir glauben, dass ich das so erlebt und gehört und gesehen habe.
In dem Titel vom linearen Zeitalter in die vernetzte Welt steckt ja noch was anderes drin, und zwar der Umschwung vom analogen ins digitale Zeitalter. Ja. Sie haben ja viel selber produziert, und in Ihrem Buch beschreiben Sie auch sehr schön und sehr eindrucksvoll, wie das war, damals noch analog zu produzieren, mit den zahlreichen Bandmaschinen, die Sie in Ihrem Studio hatten. Ja. Und seit, ich glaube, Mitte der 90er Jahre.
Ja, seit 95.
Produzieren Sie dann digital. Ja. Aus Ihrer Erfahrung von der Produktion her, inwieweit haben denn diese Produktionsumstände das Radiomachen verändert?
Naja, ich fühle mich mehr auch während der Produktion als Autor. Also es ist im Grunde ein einziger Prozess. Das Studio, so wie ich es benutzt habe, meine Frau, die vorher im Analogen immer dabei war natürlich, konnte man nicht alleine, die hat andere Aufgaben übernommen, mir ist mehr
ja, man musste die vielen Bandmaschinen auch nacheinander starten, das konnte man nicht alleine machen und musste die dann auch mischen.
Ja, das ging nur zu zweit. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich schon bei der Aufnahme, also ist für mich gewissermaßen das Mikrofon, dieser Mikrostylo, habe ich es da auch genannt, analog zur Kamerastylo, also ein Schreibwerkzeug. Und das setzt sich im Grunde im Studio dann fort. Wenn man das alleine macht, digital, und alleine sitzt vor seinen Reglern, ist das eine Fortsetzung dessen, was man früher Schreibmaschine war oder Kugelschreiber oder was. Es ist alles ein Prozess, ein Autorenprozess. Während das im Studio natürlich ein kollektiver Prozess war, ein sehr schöner Prozess, absolut. Man kann nicht sagen, dass bei dem einen mehr herausgekommen ist als bei dem anderen. Es wird öfter ein bisschen verklärt. In der Vergangenheit, da waren so viele zusammen und dann auch so eine Art Schwarmintelligenz. Gegenteil konnte auch der Fall sein, dass man sich gegenseitig blockiert hat.
Unterstützt denn gewissermaßen sozusagen die digitale Produktion das Subjektive, über das wir vorher sprachen?
Naja, schon allein durch das Vorgehen, dass da jemand alleine sitzt und im Grunde alle diese vielfältigen Arbeitsgänge in seiner Hand hat, was sehr schön ist. Also ich spiele auch gern damit, natürlich, aber das war am Anfang mehr so. Das können alle bestätigen. Man hat dann ungeheuer rumpoliert und konnte also die Finger nicht weglassen davon, weil so viel möglich war plötzlich. Aber das hat sich relativiert und ich sehe heute nicht mehr so einen großen Unterschied zu damals. Es ist einfach einfacher. Ich kann in mein eigenes Studio gehen und sagen, heute ist es 2 Uhr nachts, mir ist was eingefallen und dann mache ich das. Und früher war das in einem Arbeitsplan im Sender festgelegt und dann gehörte eben der Toningenieur dazu und womöglich ein anderer Regisseur und die mussten alle zusammenkommen. Es ist nicht so. Am Anfang hatte man den Eindruck, es fängt ganz was Neues an und die Ergebnisse werden auch ganz anders sein. Aber das glaube ich nicht.
Aber fehlt Ihnen da nicht manchmal den Austausch mit Kollegen? Weil der Techniker war ja da früher auch immer der erste Hörer.
Ja, ja. Also wir haben das ein bisschen anders organisiert. Eine Zeit lang jedenfalls habe ich zum Beispiel mit 5, 6 Kollegen, der eine sogar in Japan, Malte Jaspersen, wir haben uns halbfertige Sendungen zugeschickt und drüber diskutiert und auch zum Teil über Manuskripte. Also man muss sich dann eben sozusagen das Kollektiv selbst organisieren, das jetzt nicht mehr vorhanden ist, höchstens virtuell.
Jetzt haben wir ein paar Themen angerissen. Wer mehr wissen will, der muss das Buch lesen. Das kann man im Internet. Es heißt Radiojahre vom linearen Zeitalter in die vernetzte Welt. Und wo bekommt man das?
Ja, zunächst mal im Netz eben www.radiojahre.de. Das kostet auch nichts. Ich habe das einfach reingestellt, um die Diskussion ein bisschen anzuheizen. Und für mich ist das auch wichtig, dass ich Feedback bekomme für eine mögliche Printversion im nächsten Jahr, an der ich auch schon arbeite.
Und Feedback kann es auch geben auf dem Doku-Blog, dann lesen wir das auch. Vielen Dank, Helmut Kopetzky.
Danke auch.